Wir haben gerade gesungen, Purify My Heart. Oh oh. Okay. Oh oh. Wir haben heute gesungen, Purify My Heart. Und ich denke, das ist der schwierigste Teil in unserem Christenleben. Nicht, weil Gott zu schwach ist, dass er unsere Herzen nicht reinigen könnte, sondern weil wir nicht bereit sind, uns zerbrechen zu lassen. Denn das ist die Voraussetzung, dass Gott uns reinigt auch. Ne? Wir sind da bockig und ich weiß, wovon ich rede. Vielleicht können wir mal was machen. Ganz kurz, steht doch mal bitte alle auf. Seid doch mal so nett. Soweit es euch möglich ist, aus gesundheitlichen Gründen, also steht mal alle auf und dann fasst euch mal ans rechte Ohr so. Sehr gut. Und dann vielleicht nochmal ans linke Ohr. Und jetzt drehst du dich zu irgendeinem Bruder hin und gibst ihm die rechte Hand und sagst mal guten Morgen. Jetzt mit der linken Hand, geht das auch? Ja, gut, guten Morgen, ja. So, jetzt guckt ihr wieder zu mir und könnt ihr euch setzen. Bin begeistert, ihr macht, was ich sage, ne? Aber es wäre mir lieber, ihr würdet das bei Jesus tun, ja. Macht doch bitte, seid so treu und sofort, ich habe was gesagt, ihr habt das gemacht. Wenn Jesus euch was sagt, macht das sofort. Ne? Ihr habt nicht gezögert, ne? Ihr habt sofort ans Ohr gefasst. Ne? Ich meine, so dumme Sachen wird Jesus nicht von euch verlangen, glaube ich, aber macht doch das, was er sagt. Fertig. Genau. Ich habe fertig. Ja, wir haben über die Zerbrochenheit gestern gesprochen und wir wollen heute mal uns Leute angucken aus der Bibel, die Gott zerbrochen hat. Da könnten wir jetzt so gefühlt 683 Leute aufzählen, aber ich belasse es ein paar wenige. Mit einem wollen wir uns ein bisschen mehr beschäftigen, aber ich würde gerne erst noch beten. Ja, Vater, danke, dass wir über dein Wort reden dürfen, dass wir ja einfach auch darüber nachdenken können und dürfen, Herr, wie du uns haben möchtest, Herr. Und ja, du willst nicht die Helden, die Starken, die Schwachen, sondern du bist die Helden und die Starken, sondern du bist gekommen, gerade das, was verloren ist, was schwach ist. Das geknickte Rohr, das willst du aufrichten und willst dich in den Schwachen mächtig zeigen, Herr. So hilf uns, dass wir unser eigenes Ich, den Glauben an unsere eigenen Fähigkeiten und Stärken, dass wir das über Bord kippen und wirklich auf dich ganz vertrauen. Amen. Amen. Männer, die Gott gebrochen hat. Also die Bibel erzählt von ganz vielen Männern, die Gott gebrochen hat. Um sie dann, nachdem das passiert ist, um sie dann einfach auch wieder machtvoll und noch viel stärker danach zu gebrauchen. Und einer davon war Josef. Sein Name bedeutet Gott füge hinzu. Und ihr habt sicherlich, wahrscheinlich, wenn ihr schon länger auch im Glauben seid, vom Kindergottesdienst an über Josef gehört und habt sicherlich schon mal alles gelesen, aber es lohnt sich noch mal unter dieser Perspektive gebrochen sein, den Josef zu betrachten. Also Josef war der Sohn von Jakob, der Elfte, war eigentlich ein ganz guter Junge, ne? Papas Liebling. Und ich denke mal auch, man unterstellt ihm an der Stelle schon gleich eine schlechte Motivation, aber ich glaube, das war am Anfang gar nicht, noch nicht so. Er hat erstmal dem Papa alles so erzählt, was so in der Familie passiert ist. Ne? Man sollte nicht so schnell mit dieser Petze-Mentalität, wisst ihr, was eine Petze ist? Ne? So alles, der hat aber immer gepetzt oder so. Ne? Der hat einfach vielleicht so aus einer vorhandenen Sicherheit heraus dem Papa erzählt, was so passiert, was seine Brüder so angestellt haben. Und das ließ ihn dann nach und nach in Ungnade fallen bei seinen Brüdern. Stinkend heißt es in der Bibel. Stinkend hat er sich bei seinen Brüdern gemacht. Schau mal in 1. Mose 37 ab Vers 2. Ich lese da so ein bisschen auszugsweise. Da heißt es, Josef war noch ein junger Bursche von 17 Jahren. Er hat mit seinen Brüdern das Kleinvieh gehütet. Er hinterbrachte seinem Vater, was die Leute Schlechtes über sie redeten. Doch Israel hatte Josef lieber, heißt es dann, als alle seine anderen Söhne. Ich glaube, hier liegt der Fehler eher beim Papa. Also ein Papa, der ein Kind mehr liebt als das andere, der muss mal über seine Situation nachdenken. Ja. Er hat ihn mehr geliebt als seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Und er ließ ihn deshalb ein prächtiges Gewand machen. Ich denke, Josef war sich so seiner Sache ziemlich sicher. Er mag so gedacht haben, ich bin ja beim Papa anerkannt. Und ja, ich habe so eine gewisse Vormachtstellung, ja. Also ich kann mir ein bisschen mehr erlauben, vielleicht wie meine Brüder. Und wenn sowas aufkommt, einfach weil der Papa den einen mehr liebt wie den anderen, dann entsteht in so einem jungen Menschen ganz natürlich etwas, das ist menschlich, fleischlich, so ein bisschen Stolz, ein vielleicht etwas ungesundes Selbstvertrauen. Aber für Josef hat sich ja dann im Laufe der Zeit auch das ganze Blatt gewendet. Ich habe mal in verschiedenen Bibellexika nachgeschaut und da schreibt ein Bibellexikon seinen Start, beschreibt es so. Da heißt es, die interessante Geschichte von Josef ist den meisten bekannt, als dass man sie im Detail wiedergeben muss. Aber es soll die Aufmerksamkeit darauf gelenkt werden, in wie vieler Hinsicht Josef ein leuchtendes Vorbild für Jesus gewesen ist. Er wurde von seinem Vater geliebt. Dies und die von ihm gemachten Andeutungen, das sind die Träume bezüglich seiner zukünftigen Position, die Gott für ihn inmitten seiner Familie bestimmt hatte. Diese Position, die Gott bestimmt hatte, die spätere Position, erregte den Neid seiner Brüder und hatte zur Folge, dass er an die Heiden verkauft wurde. Ebenso wie Jesus von seinen Brüdern, den Juden, gehasst wurde und von einem von ihnen verkauft wurde. Josef wurde für tot erklärt. Er wurde sehr gedemütigt, als er unter falscher Anklage in das Gefängnis geworfen wurde. Und zwar deshalb, weil er nicht sündigen wollte. Seine Füße wurden gefesselt. Und das Eisen drang sprichwörtlich in seine Seele. In all diesen Umständen seiner Erniedrigung ist er ein Vorbote, ein Verkündiger, ein Ankündiger der Erniedrigung von Jesus. Ja, sehr interessante Perspektive über diesen Josef. Was war Gottes Plan? Der junge Mann, der so von Anfang an gar nicht so verkehrt war, aber dann doch auf das hohe Ross kam. So nenne ich das mal, war es Gottes Plan, Josef von diesem hohen Ross herunterzuholen, um ihn dann zu etwas zu formen, in etwas ganz Neues, ja, was Größeres. Vor allen Dingen, um ihn zu einem Diener, zu einem Werkzeug von Gott zu prägen. Das war Gottes Plan. Ja. Ich habe da nochmal in einem Kommentar diese Beschreibung gefunden, dass Gott den Josef demütigen wollte. Josef, der Lieblingssohn des Papas, wurde von dem wahren Papa gedemütigt, erniedrigt. Die Art und Weise, wie Josef die göttliche Nachricht von dem ersten Traum, den er von Gott bekam, an seine Familie weitergab, sein, Das muss man ja dann sagen, das war stolz, wie er das vorgetragen hat. Also sehr unklug. Wenn ihr mal in der Gemeinde was vorbringen wollt, bei den Ältesten, macht es nicht so wie Josef. Ja? Das war unklug. Ein ungebrochenes Auftreten. Er hat hier gestanden und hat gesagt, die haben sich alle vor mir niedergeworfen. Ja? Das hat die Lage für Josef erheblich verschlimmert. In 1. Mose 37, in den Versen 3 bis 5, wird davon berichtet. Da heißt es, und Israel liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Also er hat ihn da im Alter noch gezeugt. Er machte ihn einen bunten Leibrock, als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als seine Brüder. Und jetzt kommt's, da hassten sie ihn. Sie konnten ihn nicht mehr grüßen. Also da muss man mal sehen, wie groß jetzt der Unmut geworden ist. Und Josef hatte einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern und da hassten sie ihn noch mehr. Also das war grundlegend schiefgegangen, das Ganze. Ja? Ich glaube, der Josef hat damit auch nicht gerechnet. Dann hatte Josef noch einen weiteren Traum. Und was macht er? Er hat eigentlich wahrscheinlich aus der ersten Situation nichts gelernt, ja, weil er erzählt unverblümt die ganze Sache seiner Familie. Ja. Vielleicht aus der Denke heraus, mir kann ja nichts passieren, ich bin ja der Lieblingssohn. Ne? Ich bin ja der Lieblingssohn vom Papa, mir wird schon nichts passieren. Aber auch das war eine Fehleinschätzung. Man kann jetzt spekulieren, wo dran lag's. Vielleicht Hochnäsigkeit, Stolz oder wie mein früherer Ausbilder immer zu mir gesagt hat, bei dir handelt es sich um eine maßlose Selbstüberschätzung deiner eigenen Fähigkeiten in deiner aktuellen Situation. Habe ich mir gemerkt, den Satz, ne? Bei dir handelt es sich um eine maßlose Selbstüberschätzung deiner eigenen Fähigkeiten in der aktuellen Situation. Und tatsächlich, als er den zweiten Traum erzählt hat, da hat sich das Blatt gewendet und zwar schlagartig. Und siehe da, auch das Verhältnis zum Vater, der ja ihm noch wohlwollend war, bekam einen deftigen Knacks. 1. Mose 37, 9 bis 11, auch wieder so zusammengefasst. Passt auf, sagt er, ich hatte noch einen Traum. Ich sah die Sonne, den Mond und 11 Sterne und auf einmal verneigten sie sich vor mir. Als er dies seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, ist dem Vater der Kragen geplatzt, ne? Der Blutdruck ging auf 220 und er hat ihn angefahren. Ne? Das Verhältnis zum Vater bekam jetzt eine ganz neue Richtung. Was soll das? Ja, was soll dieser Traum, sagt er hier. Vielleicht würden wir heute so im Gespräch sagen, was soll der Mist, den du da erzählst? Ne? Was denkst du eigentlich, wer du bist? Ne? Sollen wir uns vielleicht alle vor dir niederwerfen? Ich, deine Mutter und deine Brüder? Und Eifersucht kochte hoch, heißt es in der Bibel. Und der Vater vergaß die Sache nicht. Was war geschehen? Jetzt war Eifersucht, Neid, so ganz viele negative Dinge kamen zwischen ihm und die Brüder. Und im Prinzip war das Urteil schon gefallen. Er galt jetzt als verurteilt in irgendeiner Art und Weise. Wie die Geschichte mit Josef weitergeht, kennt ihr natürlich oder hoffentlich kennt ihr das alle. Josef wurde verkauft nach Ägypten. Erniedrigt, geschlagen, gedemütigt. Ich würde mal sagen, der war ziemlich gebrochen. Von dem Lieblingssohn, der auf dem hohen Ross angekommen war, jetzt zu einem zerbrochenen Sklaven letztendlich. Dumm gelaufen für ihn, ne, aus seiner Sicht. Doch dann nahm das Leben für ihn erst nochmal so eine positive Wendung, bis etwas passierte. 1. Mose 39. Ihr seht, wir sind da immer vorne bei Mose. Und da will ich euch auch ein bisschen so mal durch die nächsten Verse durchführen. Die Verse berichten davon, dass Josef nach Ägypten hinabgeführt worden ist und kam zu dem Potiphar, einem hohen Mitarbeiter, ein Kämmerer, ein Obersten der Leibwächter, ein Ägypter, hat ihn gekauft aus der Hand der Ismaeliter. Die haben ihn dorthin gebracht. Und da heißt es in Vers 2, der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Positive Wendung, ne? Er war ganz unten, zerbrochen. Der hat bestimmt gedacht, Ende im Gelände. Und jetzt auf einmal heißt es, er war ein Mann, dem alles gelang. Und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr, also Gott, alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich. Also richtig aus der Stellung herausgehoben, wo er unten war. Und jetzt bedient er doch diesen reichen Potiphar. Und der Potiphar bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, und jetzt kommt's, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Und er hat die Hände in den Schoß gelegt und hat gedacht, der Laden läuft hier, ich habe einen super tollen Verwalter, der macht alles. Ja, der schaufelt das Geld herbei, ne, das fließt nur so, die Kasseln klingen, Essen ist genug da, Party können wir machen, super. Und der Josef wird gedacht haben, was ist denn hier los? Ja, ich erst ganz unten zerbrochen, ha, guck mal, geht doch. Ne? Natürlich wissen wir nicht, was in dem Josef genau vorgegangen war. Vielleicht dachte er, noch mal gut gegangen, ne? Nochmal richtig rausgekommen aus der Klemme. Ich habe zwar mit dem Verkauf durch meine Brüder aus der Grube heraus ganz schön ins Klo gegriffen, aber jetzt geht's mir ja besser wie vorher. Ne? Ich meine, wahrscheinlich kennt ihr so Situationen, ne, wo ihr gedacht habt, oh, das ist aber richtig schief gelaufen und am Ende machst du oui. Das ist nochmal gut gegangen und das Outcome war besser, wie du gedacht hast. Viel besser. Vielleicht dachte er, jetzt habe ich Macht, kann tun und lassen, was ich will. Und zu alledem ist Gott noch mit mir. Und ich kann ja förmlich sehen, wie der Segen Gottes auf mir liegt. Bin guter Josef. Bin guter Rolf. Guter Jörg. Und das sind genau die Art Gedanken, muss ich euch sagen, die ich als junger Mann auch hatte. Und ehrlich gesagt, habe ich die auch manchmal heute noch. Ja? Ich hatte als junger Rettungsassistent hatte ich das Glück, einen guten Vorgesetzten zu haben, bei dem ich viel gelernt habe über Verwaltung vom Rettungsdienst, über alle möglichen technischen Dinge. Und da habe ich mich gleich eine Stufe besser gefühlt wie die anderen. Ja? Und dann setzte auch Erfolg ein. Ein anderer Arbeitgeber hat mich durch einen Headhunter, genau. Also früher hat man die noch einfach Spion genannt oder so, ich weiß nicht. Also ein Headhunter hat mich abgeworben zu einer anderen Organisation und man hat mir als jungen Mann, ich muss überlegen, ich war, glaube 26, die Leitung, die Stelle eines technischen Leiters angeboten. Oh, da bin ich aber hochgeflogen. Das Schild, was ich hier im Dienst getragen habe, das glänzte aber immer, ne? Und ich hatte auch richtig Erfolg. ich hatte, das lief sehr gut und war dankbar auch irgendwie schon, ja, habe geglaubt, dass ich das gut kann. Aber ich habe vergessen, und das sehe ich erst heute aus der Perspektive im Nachhinein, dass ich Erfolg hatte, weil es mir von Gott geschenkt war. Und dass es nicht meine eigene Kraft war. Natürlich, ich habe mich angestrengt, ich habe auch viel gearbeitet, aber eigentlich viel zu viel, habe meine Familie vernachlässigt, weil der Erfolg hat gelockt. Ja, es gab ein gutes Gehalt. Ich habe angefangen mit einer Handvoll Mitarbeiter und nach 7 Jahren waren wir 40, 50 Mitarbeiter. Ne? Das war schon gut und ich habe gedacht, das ist meine eigene Kraft, aber das war es nicht. Heute weiß ich, dass ich aus Gnade das bin, was ich bin. Ja, dass es wirklich Gottes Gnade ist. Und ich weiß auch, dass ich nichts Besseres bin. Ja, nicht besser wie jeder andere auch. Vielleicht weiß ich heute, dass ich ein bisschen demütiger sein soll und dass ich dankbar sein muss, Gott dankbar sein muss. Gerade in dem Augenblick, als es für Josef so richtig schön wurde, wo er richtig schönen Erfolg hatte, hat sich das Blatt gewendet. Da sehe ich eine Parallele zu mir. Ich habe dann diesen Job 7 Jahre gemacht, bis ich meinem Chef zu mächtig wurde. Und er hat mich abgesägt. Gut, hat er viel Geld für zahlen müssen. Bei Josef war das ein bisschen anders, der wurde auch abgesägt. Josef, heißt es in der Bibel, war schön von Gestalt und hatte schönes Aussehen. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Aber er hat sich geweigert, taff. Und sagte zu der Frau des Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Also hier hat er Treue bewiesen gegenüber seinem Chef, finde ich gut. Und er hat auch gewusst, dass wenn er das nicht tun würde, dass das eine Sünde gewesen wäre. Das wird extra erwähnt. Also es wäre ungerecht gegenüber meinem Chef und es wäre auch eine Sünde vor Gott. Und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen, mit ihr zusammen zu sein. Da lohnt es sich, die Sprüche zu lesen. Da wird diese Situation im Detail für euch ganz persönlich beschrieben. Da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus kam, um sein Geschäft zu besorgen, als gerade kein Mensch von den Leuten des Hauses dort im Haus war. Da ergriff sie ihn, da ergriff sie ihn bei seinem Gewand und sagte, liege bei mir. Er aber ließ sein Gewand in ihrer Hand, floh und lief hinaus. Also bis dahin hatte Josef auf seiner Erfolgswelle keinen Fehler gemacht. War absolut okay. Ganz im Gegenteil. Also er hat diesen Ehebruch kategorisch abgelehnt. Super. Er hatte das Vertrauen, was sein Herr in ihn gelegt hat, nicht missbraucht. Und er hatte, und das ist besonders wichtig, das sehen wir bei Jesus, wie der Teufel Jesus versucht hat. Jesus argumentiert 3-mal mit Gottes Wort. Und das hat Josef, er hat mit Gottes Gebot und Willen argumentiert und war nicht auf die Sünde hereingefallen, auf die Versuchung. Ja? Dummerweise glaubte der Potiphar seiner Frau mehr. Er ist reingefallen auf diese Lüge. Und das bedeutete, dass sich die Situation für Josef wieder dramatisch verschlechtert hat. Erneut wurde seine vermeintlich starke und gefestigte Situation von Gott gebrochen. Da fragt man sich natürlich, warum? Ihr kennt das. Hier im Text heißt es, und es geschah, als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie zu ihm redete, indem sie sagte, nach diesen Worten hat mir dein Sklave getan, da entbrannte sein Zorn. Und Josefs Herr nahm ihn, legte ihn ins Gefängnis an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen, und dort war er im Gefängnis. Bums, da war er wieder unten. Also ganz unten, und zwar im Dreck. Nix war es mehr mit der tollen Stellung, nix war es mehr mit dem guten Essen, nix war es mehr mit der Managementfunktion im Hause Potiphar. Gott demütigte den Josef, ja, im Prinzip erneut. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass Josef so gar keine Ahnung hat, was da mit ihm passierte. Und ehrlich gesagt, jeder von uns würde sich auch fragen, warum? Warum lässt Gott das zu? Warum hält mich Gott jetzt hier unten? Ja? Erst segnet er mich und jetzt liege ich hier unten im Dreck. Und dann geht es ja weiter, obwohl Josef die Träume von zwei Mitgefangenen deuten konnte, weil Gott ihn dazu begabt hat, blieb er aufgrund eines falschen Versprechens oder eines vergessenen Versprechens weiterhin im Gefängnis. Ich meine, das muss auch für den eine Demütigung gewesen sein, für den Josef. Da ist er wahrscheinlich auch nochmal zusammengebrochen. Jetzt hat er schon den Traum richtig gedeutet. Der Kerl kommt frei, der andere verliert sein Leben und nichts passiert. Ja, er bleibt wieder da unten im Loch. Eine riesige Enttäuschung. Und erst dann, als der Pharao nach einem Menschen sucht, einem Fähigen sucht, der seine Träume deuten konnte, da kam eben wieder Josef ins Rampenlicht. Und das war auch wieder Gott. Gott holt ihn jetzt wieder raus. Also das ist sehr, sehr demütigend eigentlich für Josef. Und dass es Gott war, der ihn rausholt, wird deutlich, weil Gott ihn jetzt begabt, diesen Traum von dem Pharao durch eine klare Traumdeutung zu erklären. Jetzt war Josef ausreichend durch Gott für diesen Dienst vorbereitet. Weil Gott hat viel weiter geschaut, er hat mit Josef einen viel weitergehenden Plan, aber dazu musste er den Josef erst zerbrechen im Prinzip, um ihm zu zeigen, wenn du meinen Weg mit mir gehst, dann rüste ich dich aus für alles, was du tun sollst. Josef zuerst beneidet, dann verachtet, dann verkauft, versklavt, gedemütigt, missverstanden und vergessen. Das konnte sich erst einmal Josef auf sein, ich würde mal sagen, Lebenskonto verbuchen. Doch letztendlich formte Gott ihn zu dem, den Gott haben wollte. Und Gott bucht wieder Positives auf sein Konto. Auch wenn Josef viele Fragen hatte, denn er fragte sich sicherlich, warum musste ich das alles erdulden und leiden? Was war der Zweck für all das? Hat Josef gar nicht ja gesehen. Er hat ja gefragt, warum, wieso, weshalb? Ja. Die Antwort gibt uns Gott durch das, was wir in der Bibel noch so über Josef lesen. Josef wurde durch seine Anstellung beim Pharao zu etwas ganz Großem. Er wurde nämlich zum Retter für Tausende von Menschen, für seine ganze Familie. Und denkt mal dran, was ich euch vorher gesagt habe, dass Josef so ein Vorschatten auf Jesus auch ist. Und das wird hier sehr deutlich noch. Wer ist unser Retter? Jesus Christus. Und Jesus wurde auch zum Retter. Wir dürfen nicht übersehen und wir dürfen das auch nicht glauben, dass Gott Josef aus Spaß demütigte, sondern er hat ihn gedemütigt, um ihn zu formen zu einem Mann, der er nun war. Er war jetzt ein gereifter Mann, der durch seine Gaben die Menschen, die ihm anvertraut waren, die er jetzt retten konnte. Er war jetzt ein Mann mit Macht, aber ein Mann, der seine Macht sehr weise eingesetzt hat. Vor allem aber, was wir lesen, war er ein Mann mit einem Herzen nach Gottes Plan. Und das sehen wir auch daran, dass er, als nachher die Brüder kamen, keinen Hass auf die Brüder hatte. Und das wird sehr deutlich in seinem Statement, was ich sehr beeindruckend finde, in 1. Mose 45 ab Vers 4 in den folgenden Versen. Dieses Statement von Josef zeigt, dass er keinen Hass mehr hatte. Das ist auch ein Produkt, ein Ergebnis aus der Formung durch Gott. Weil ich vielleicht als Nicht-Christ oder als nicht zerbrochener Mensch, wie ist die Reaktion, die fleischliche Reaktion, wenn er die Brüder trifft? Ne? Die haben mich verkauft, die haben mich ins Gefängnis gebracht, die haben mich zum Sklaven gemacht. Die mache ich jetzt fertig. Auge um Auge, Zahn um Zahn, ne? So ungefähr. Hier heißt es, da sagte Josef zu seinen Brüdern, tretet doch zu mir heran. Und sie traten heran und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und dann sagt er, und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Jesus ist gekommen, um uns am Leben zu erhalten. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Rest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Für eine große Rettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, ihr wart auch nur Werkzeuge. Gott hat mich hierher gesandt. Und er hat mich zum Vater für den Pharao gemacht und zum Herrn für sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Eilt und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt ihm, so spricht dein Sohn Josef, Gott hat mich zum Herrn von ganz Ägypten gemacht. Also es war Gott, der Josef gedemütigt hat, der ihn dahin geführt hat und der ihn erhoben hat und befähigt und ermächtigt und gefüllt hat und wie wir hier sehen auch mit Barmherzigkeit und Gnade. Passend dazu im Neuen Testament, Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten wirken, alle Dinge, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Gott führte Josef in den Zerbruch, um ihn anschließend wirklich zu einem Mann Gottes zu formen. Ein anderer Mann, der solch einen Zerbruch erlebte, also es gibt ganz viele Beispiele, wir könnten wirklich da Könige uns anschauen und noch viele andere Leute, aber ein anderer Mann, der einen solchen Zerbruch erlebte, war der Petrus. Und das Schöne daran ist, dass dieser Petrus später ebenso von Gott mächtig gebraucht worden ist. Der Petrus, der war ein kleiner Händler im Bereich der Lebensmittelbranche. Der konnte anpacken. Ich habe gestern schon mal gesagt, der hatte wahrscheinlich auch Hände wie Grabschaufel. Ja? Der konnte Kisten, Netze, alles anpacken. Ja? Und er war wahrscheinlich anfangs so ein Typ Mensch. Naja, ich sag mal, wenn du dem nachts in der dunklen Gasse begegnest, denkst du auch lieber, ach, ich gehe mal 3 Schritte zurück oder presse mich an die Wand und lass den so vorbeigehen, ja? Ich stelle mir den Petrus so auch richtig vor, ne, so ein Anpacker, ne, so ein kräftiger Typ. Und Petrus konnte auch mit dem Schwert umgehen, ne? Hat aber nur gedacht, war zu doof, ne? Hat nur das Ohr getroffen, ne? Ja, also er glaubte, er kann alles, ne? Auch kämpfen, ne? Aber Jesus hat ihm gesagt, hör auf damit, ne? Du kannst, ne? Ja. Wenn es was zu regeln gab, war Petrus immer dabei. Interessant ist, wenn man die Gruppendynamik im Neuen Testament mal sieht, dann war es Petrus oft, der so eine Dynamik in der Gruppe erzeugte. Er war ein Typ, der wahrscheinlich auch gut Freunde haben konnte. Ne? Johannes, Jakobus. Und wahrscheinlich auch, oder so scheint es zumindest, dass er auch kein ängstlicher Typ war. Ne? Tada, voranschreiten wir, egal was es kostet. Ne? Bei näherem Betrachten erkennen wir vielleicht aber auch, dass sein Auftreten, seine Sicherheit mehr vielleicht auch nur eine scheinbare war. Das weiß man bei diesem Typ Menschen auch oft nicht, die vielleicht auch ein bisschen unsicher sind, aber dann mit geballter eigener Kraft vorangehen, um das so ein bisschen zu überdecken. Da kann man nur spekulieren. Interessant, das wisst ihr, Petrus, sein Name Fels. Und dieser Mann, dieser Fels, der wurde jetzt von Gott gebröselt, auch zerbrochen. Und zwar wurde dieser Fels so gebrochen, dass er am Ende erkennen musste, Mensch, was bin ich für eine erbärmliche Kreatur oder Figur, was gebe ich hier eigentlich für ein erbärmliches Bild ab? Matthäus 26, ab Vers 69. Da saß der Petrus draußen im Hof und es trat eine Magd zu ihm und sprach, auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Kenne ich noch nicht mal. Als er aber in das Torgebäude hinausgegangen war, sah ihn eine andere und sie spricht zu denen, die dort waren, hey, auch dieser da war mit Jesus, dem Nazaräer. Und wieder leugnete er mit einem Eid, ich kenne ihn nicht. Ne? Kurz danach traten die Umstehenden herbei und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, du bist einer von denen, von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Und da kommt dieser Petrus raus, ne? Da fängt er an zu fluchen, ne? Und zu schwören, ich kenne ihn nicht. Und gleich darauf krähte der Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesus, der gesagt hat, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und dann ging er hinaus und weinte bitterlich. Da fing der Zerbruch an. Das war der Zerbruch. Dieser Fels erkennt, was er eigentlich ist und fängt bitterlich an zu weinen. Als der Hahn krähte und Jesus ihn ansah, ging Petrus hinweg und heulte alles heraus. Der Mann, der Fels, zerfließt in Tränen. Nach nur einem einzigen Blick durch Jesus. Jesus hat ihn nur einmal angeguckt. Und da war es um diesen taffen Mann geschehen. Die 3 Jahre, die Petrus mit Jesus ging, war eine Zeit, in der der Petrus Stück für Stück zerbrochen wurde. Der wurde mehrmals gecrasht sozusagen. Ne? Denkt mal dran, ich kann auf dem Wasser laufen. Ging schief. Er sagt, ich bin mit dir. Jesus rügt ihn, Satan, geh hinter mich, du bist mir ein Anstoß. Petrus ging durch eine Art Lebensschule, die ihm aufgezeigt hat, Petrus, du kannst nicht alles, was du da glaubst, zu können. Petrus, du bist ein schwacher Mensch, fleischlich. Und Petrus hat dann gelernt. Petrus ging wie durch so eine Lebensschule. Und er musste das lernen. Ich kann nicht alles und ich mag vieles reißen. Ja, ich will, aber ich vermag es nicht. Und Gott hat ihm gezeigt, dass wenn er, und da können wir auch sagen, dass wenn wir nicht zuerst unser eigenes Ich zerbrechen lassen müssen, dann geht es nicht voran, weil Jesus in uns leben will und in uns stark sein will. Ich muss schrumpfen, weniger werden und er muss in mir stark werden. In 1. Korinther 1, 27 heißt es, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht, und das Starke der Welt hat Gott auserwählt. Oh! Ich habe schon gedacht, ihr werdet eingeschlafen. Genau, da heißt es, und Gott hat das Schwache der Welt auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Das ist nur ein Zerbruch von einem Gefäß. Was wir in der Bibel sehen, ist, dass Gott viele Menschen, die von sich aus zuerst dachten, dass sie stark sind, gebrochen wurden, bevor er, also Gott, diese Menschen mächtig gebrauchte. Und zwar gebrauchte für seinen Dienst zu seiner Ehre. Nicht für unseren Dienst und zu unserer Ehre, sondern zu seinem Dienst, zu seiner Ehre. Und Gott benutzt da Dinge wie Zerbruch, Ablehnung, Verlust, Disziplinierung in verschiedenen Dingen. Und manchmal auch uns hart erscheinende Methoden, wo wir denken, wie kann Gott das nur machen? Und all diese Männer in der Bibel und Frauen, die wir da sehen, wurden durch Gottes Erziehung, haben einen Statuswechsel vorgenommen. Nicht durch Drücken auf dem Knöpfchen, sondern sie haben einen Statuswechsel vollzogen von dem Status unbrauchbar für Gott in den Status dienstbares Gefäß für Gott. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist dieser Wechsel, der Statuswechsel. Diese Menschen endeten in ihrem Leben treu und im Glauben zu Gott. Aber sie mussten zuerst diese Lektionen lernen, und zwar Lektionen, die Gott ihnen aufzeigte. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, das, was ich gestern schon gesagt habe, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Demütigt euch, damit er euch zu einem für Gott gebrauchten, brauchbaren Werkzeug formen kann. Wenn Gott euch wirklich benutzen soll nach seinem Plan, dann müsst ihr euch vor ihm demütigen und sagen, Herr, hier bin ich bin nix, nutze mich. Leider ist eine solche positive Reaktion auf das, was Gott an einem Menschen tut, nicht einzige Art und Weise, wie Menschen auf die Züchtigung Gottes reagieren. Es wäre ja schön, wenn jeder sich vor Gott demütigen würde. Weil ob wir zerbrochen werden oder nicht, das hängt ja von uns ab. Wir können früh und leicht zerbrochen werden in unserem Christenleben und in der völligen Abhängigkeit von Gott bleiben. Oder wir können uns Gott auch widersetzen. Und da gibt es genug Beispiele in der Bibel. Und wir können auf die drastischen Maßnahmen warten, die Gott für dich dann vielleicht parat hat. Ja, wenn du sagst, nee, nix da, ich bin hier, tougher Boy. Warte nicht darauf, dass Gott, ich sag mal, den Hammer auspackt. Ja. Drastische Maßnahmen, die uns brechen sollen. Und wir können in unserer Sturheit weitermachen und all unsere Energie darauf verwenden, uns Gottes Willen zu widersetzen und uns wieder nach unseren eigenen Vorstellungen, ja, positionieren im Leben. Es gehört dazu, dass du dein Herz öffnest und bereit bist, dich vor Gott demütig zu zeigen, von reinem Herzen. Und zu sagen, Herr, hier bin ich, nutze mich. geht gerade so durch Instagram, da habe ich es jetzt schon zigmal gesehen in unterschiedlichen Formen, so was, ein Ausschnitt aus einer Predigt von Chuck Smith, ja, wo er gesagt hat, wenn ich am Morgen aufwache, das Erste, was ich tue, ich sage, Herr, hier bin ich, ich bin dein Werkzeug, was soll ich tun? Ja, gebrauche mich, führe mich, der Tag gehört dir, deine Zeit, ich bin dein, so ungefähr. Hat das vielleicht jemand gerade so gesehen? Einer nickt, gut, noch einer auf Instagram. Und das ist die Haltung. Ja, er weiß, ohne Gott geht der Tag in die Dunkelheit. Wollen wir zuerst noch mal auf einen Teil gucken, was Paulus schreibt im Römerbrief, und zwar in Kapitel 8. Lass uns erst mal auf die Verse 9 bis 11 schauen, Römerbrief Kapitel 8, Verse 9 bis 11. Paulus schreibt, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot, der Sünde wegen, der Geist aber Leben, der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Und ihr alle habt in eurer Gemeinde in der letzten Zeit bestimmt eine Taufe gehabt. Da ist das ja nochmal verdeutlicht. Wir sterben ab. Ich glaube, Spurgeon hat gesagt, manche sollten ein bisschen länger unten bleiben. Nee, das war Luther. Luther hat gesagt, manche sollten ein bisschen länger unten bleiben. Nicht nur so kurz, ne? Was? Ja. Auch die römische katholische Kirche hat die Leute untergetaucht. Wenn du nach Rom fährst, da siehst du Kirchen aus dem Gebäude aus dem 3. Jahrhundert. Die hatten das Taufbecken außerhalb. Konnte man so eine Treppe runtergehen und auf der anderen Seite wieder hoch. Ja, das kam erst später. Ne? So kannst du ja deine Gemeinde wachsen lassen oder deine Kirche recht schnell. Ne? Aber da wird ja in der Taufe das gezeigt. Der alte Adam, der muss sterben, der muss zerbrechen, der muss weg, damit Gott dich auferbauen kann, neues Leben schenken. Er macht dich neu. Wir sind zu neuem Leben geboren. Ja, und ich fand das interessant, heute Morgen der Jakob, der hat das aus Japan erzählt, dass da so eine Tasse ein Gefäß kaputt geht, dass es dann zusammengeklebt wird mit Gold und dass dann dieses Gefäß einen teuren, hohen Wert hat. Und mir fiel ein, aus dem medizinischen Bereich, wenn ein Knochen bricht und der wächst wieder zusammen, dann ist die Stelle, wo der zusammenwächst, stabiler wie der Rest vom Knochen. Also das sind so Bilder, wo uns das zeigt, wenn Gott dich zerbricht und wenn Gottes Geist in dir lebt und dich zu neuem Leben erwirkt, dann bist du ein stärkeres Werkzeug, ein machtvolles Werkzeug, was nach Gottes Plan arbeitet, weil dein Plan ist sowieso schlecht. Und dann heißt es weiter hier in dem Kapitel, ab Vers 12, so sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner und nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, also nach eurem, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, ihr könntet auch sagen, kaputt macht, zerbrecht, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Es ist ein wunderbares Bild, was wir hier sehen, dass wir in der heilenden Kraft Gottes in neuem Leben machtvoll für Gott leben und ihm dienen. Paulus schreibt dazu auch starke Worte, sowohl im Philipperbrief wie im Korintherbriefen. Hier Philipper 3, Ab Vers 7. Paulus spricht da auch über sich selbst, was er erlebt. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Da steckt es drinne. Meine eigene Kraft, alles, was ich gedacht habe, was super ist. Letztendlich ist Verlust. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und jetzt kommt es, haut mich um, und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Er will in Christus gefunden werden, in der Kraft Gottes, mit dem Heiligen Geist. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Und er macht da einen gedanklichen Cut und lässt nicht locker und er sagt dann, warum? Um ihn und durch die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde. Das Ich, sagt Paulus hier, das Ich muss sterben. Und Jesus muss mehr in mir sein, wie Johannes der Täufer das gesagt hat. Ich muss und er muss wachsen. Und in 2. Korinther 12, Vers 9 schreibt Paulus, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheit rühmen, nicht meiner Stärke, sondern meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Und jetzt sage ich das so, ich bin gleich am Ende, ne? Habe ich gestern auch gesagt, ne? 2 Minuten. Es ist gut, wenn wir uns jetzt noch ein bisschen dem Gebet hinwenden oder hingeben. Und vielleicht machen wir gleich noch eine kleine Gebetsgemeinschaft, wenn ein paar von euch vielleicht das auf dem Herz haben. Gebetsanliegen. Was wir brauchen, ist zuerst die innere Bereitschaft, uns wirklich für Gott zur Verfügung zu stellen. Und die Bereitschaft zu sagen, ja, Herr, zerbreche mich. Die Bereitschaft, von ihm zerbrochen zu werden. Und unsere Bitte an Gott darf lauten, zum Beispiel, Herr, hilf mir, dass ich mich unter deine gnädige und mächtige Hand, deine liebende Hand, wirklich demütige. Denn du, Herr, bist gut und hast Gutes für mich im Sinn. Und wir dürfen Gott auch sagen, Herr, der Josef, der hat es wahrscheinlich auch am Anfang überhaupt nicht verstanden. Ja, gedemütigt, rausgenommen, Motzstellung gehabt, dann wieder runter. Warum, Herr? Der hat wahrscheinlich auch nicht verstanden, warum das ist. Erst nachher ist dem die Leuchte aufgegangen. Und da darfst du auch sagen, Herr, wenn ich auch nicht sofort verstehe, warum ich jetzt von dir zerbrochen werde, und ich keinen Sinn darin erkenne. Trotzdem, Herr, halte du mich fest. Fülle mich mit deiner Liebe. Fülle mich mit deinem Geist, dass ich das dann nachher auch begreife und verstehe, damit ich für dich ein dienstbares Vorbild werde für die Menschen um mich herum. Amen. Lasst uns wirklich vielleicht auch dafür jetzt nochmal in einer kleinen Gebetsgemeinschaft beten.